gibt es in Lorenzweiler auch eine Gaybar.
In Lorenzweiler?
Mhm.
Mit 1200 Leute. Es gibt zwei Bars.
Und einen Headshop.
Dein Headshop.
Witzigerweise. Ja. Von allen Sachen, die es im Dorf geben könnte, gibt es tatsächlich einen Laden, der Cannabisprodukte verkauft. Ja. Seit neuestem.
Das stimmt, ja.
Kennst du andere queere Menschen aus Lorenzweiler?
Ja, ich habe sehr gute Freunde aus Südafrika, die ich in Luxemburg kennengelernt hatte. Ein paar.
Mhm.
Einer von der Betreiber von der Headshop ist auch schwul.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit John. John lebt in Lorenzweiler in Luxemburg, kommt jedoch ursprünglich aus Südafrika und hat dort die Apartheid als Weißer miterlebt. Deshalb werfen wir in dieser Folge den Blick gleich auf zwei Länder. Mit John spreche ich darüber, wie sehr sich das gesellschaftliche System in die eigene Familienbiografie einschreibt, warum er sich dazu entschloss, in Lorenzweiler zu leben und welchen Plan er mit seinem großen Garten hat.
Jetzt haben wir auch noch schön das Kirchenläuten bei uns im Hintergrund.
Wie das so gehört.
Wie sich das so gehört.
Auf dem Land.
Auf dem Land. Es ist 7.20 Uhr. Warum läuten die Glocken um 7.20 Uhr? Warum läuten die nicht um 7:30?
Es dauert bis 7:30.
Wirklich?
Nein, keine Ahnung.
Oh, ich hoffe nicht. In diesem Sinne, schönen guten Morgen, John.
Guten Morgen.
Ich mache den Podcast ja auf Deutsch und Deutsch ist gar nicht deine Muttersprache.
Nein, ich glaube, das muss man hören.
Was ist deine Muttersprache, John?
Englisch.
Und du sprichst allerdings noch einige andere Sprachen.
Ja, wenn man hier auf dem Land, in dieses Land wohnt, dann muss man. Ja, ich spreche auch Luxemburgisch und Französisch und ein bisschen Englisch, ja.
Sehr gut. Du hast es gerade schon erwähnt, du wohnst in Luxemburg, um genau zu sein, in Lorenzweiler.
Mhm.
Erzähl uns doch mal, was ist Lorenzweiler so für eine Stadt? Was ist das für ein Ort?
Lorenzweiler liegt 12 Kilometer nördlich vom Stadt Luxemburg. Es war ein kleines Dorf und hat ein bisschen gewachsen, eben weil der Bahn da durchgeht und dann ist Verbindung zum Stadt. Und in den letzten Jahren hat das tatsächlich gewachsen, weil der Autobahn, der sogenannte Nordstraße, die Luxemburg mit dem Norden verbindet, ist geöffnet worden. Und Lorenzweiler ist die erste Ausfahrt, oder?
Wie viele Menschen leben in Lorenzweiler?
In Lorenzweiler selber, glaube ich, 1200.
Das ist nicht so viel.
Das ist nicht so viel.
Ja?
Lorenzweiler besteht, oder die Gemeinde Lorenzweiler besteht aus vier Dörfer. Und da zusammen kommt man auf 3600 Leute.
Genau, und das ist ja ganz spannend. Als ich dich vor ein paar Tagen besucht habe, habe ich noch gemeint, so 3600 Leute, das ist nicht so viel. Und du hast gemeint, für luxemburgische Verhältnisse ist das schon ein urbaner Raum quasi.
Ja.
Wie ist das in Luxemburg? Also es gibt einmal Luxemburg-Stadt als Hauptstadt und dann, ich hatte so den Eindruck, vor allem ganz schön viele kleine Dörfer, die sich so hier und da verteilen.
Ja, das stimmt. Die größten Dörfer sind, oder Städte, die sind alle Städte, die größten, sind im Süden, da wo die Industrie war, Stahl, Eisenerz, da sind die größeren Städte.
So wie Esch-sur-Alzette zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Dudelange, Differdange.
Genau. Und wie lange wohnst du schon in Lorenzweiler?
Jetzt seit fast 10 Jahren.
Das ist ja schon auch eine Weile. Aber du hast nicht immer in Luxemburg gewohnt. Du kommst eigentlich ursprünglich...
Ja, aus Südafrika.
Aus Südafrika, wo genau da?
Wie lange haben wir?
Ich
war ein kleines Dorf auf der Ostküste. war ich geboren. Und dann mit eins oder so sind wir nach Norden gewandert. Erstmals nach der damaligen Südrhodesien. Hat nicht lange geweilt, hat meine Vater von einem Job in Nordrhodesien, heutige Sambia, waren wir dahin in Lusaka gelebt und dann nach Ndola. Bis mein elftes Jahr. Dann sind wir zurück nach Südafrika, weil meine Eltern wollten eigentlich nach Australien auswandern.
Okay.
Aber das hat zu lange gedauert, bis dass der Schiff Passage kriegen könnten. Mhm. Dann sind wir in Südafrika geblieben.
Okay. Und wann bist du nach Luxemburg gekommen?
Wenn ich meine Studien fertig war, hatte ich eine Studentenarbeit, das war vor 4 Monaten, konnte ich nicht während der Studien machen, in Toronto. Und das billigste Flug war über Luxemburg.
Okay, und dann hast du dich gleich schlagartig in das Land verliebt?
Nein, das war Winter, es war grau, ich habe überhaupt nicht gesehen, aber das war nur der Zwischenlandung. Und als ich ein Jahr zurückkam, habe ich mittlerweile Kontakten mit Leuten in Luxemburg gehabt. Und durch den, nachdem ich ein bisschen umgereist hat, durch diese Kontakte habe ich dann einen provisorischen Job für 3 Monate bekommen. Das war etwas mehr wie provisorisch.
John, wann hast du gemerkt, dass du homosexuell bist?
Wenn ich dieses Wort mich angewandt hatten, war ich 29. Mhm. Ich habe das natürlich vorher bemerkt, aber habe ich gedacht, das war irgendwas, dann vielleicht bi, aber dass ich endlich erkannt hatte, dass ich homosexuell war, und da war ich fast 30.
Mhm. Und da warst du in Luxemburg zu dem Zeitpunkt?
Ja.
Gab es eine bestimmte Situation? Gab es irgendwie einen Auslöser, dass du das gemerkt hast?
Ich glaube, die Auslöser war, dass meine Freundin, den die ich eigentlich heiraten hätten sollten, gesagt hat, du musst dich finden.
Das heißt, die hat damals bei dir gemerkt, dass bei dir was vorgeht?
Also die Hochzeit ist geplatzt. Und dann danach haben wir geredet und ich hab dir gesagt, dass ich so eine schwule Neigung hat. Und wir waren noch Freunde und dann hat sie gesagt, endlich komm, du musst dich lassen. Sie wollten auch ein Leben haben.
Seid ihr heutzutage noch in Kontakt miteinander?
Ja, aber nicht sehr oft.
Wenn du sagst, das hast du mit 29 für dich festgestellt, kannst du dich dran erinnern, wie der Prozess dann für dich war, deines Outings, sowohl dir selbst gegenüber als auch anderen Leuten gegenüber? War das einfach für dich? War das schwer für dich? Genau.
Es war kompliziert, weil ich habe mich nicht als Schwule identifiziert. Es war ein langer Prozess. Ich glaube, das war den Umwelt, weil das war eine Umwelt, an dem ich nicht gehören wollte. Eigentlich war es klar, glaube ich, für einen Außenstehender. Und heutzutage, wenn man heutzutage in dieser Gegend hat, dann hat man gesagt, ich bin schwul, kein Problem. Und eben weil ich schon 29 hätte, war mein Leben still und Freundeskreis bei mir schon fest. Dann war es eine langsame Prozedur, um Leute über mich zu erzählen.
Mhm. Wie haben die Leute darauf reagiert?
Meist halt gut.
Mhm.
Außer meine ältere Schwester, die sehr konservativ war, aber sehr lieb.
Mhm.
Es war ein großer Schock, aber danach hatten wir gute Kontakt und volle Unterstützung.
Mhm. Deine Schwester lebt in Südafrika?
Meine kleine Schwester lebt noch da, die ältere Schwester ist schon gestorben.
Okay. Für dein, ich nenne es mal, luxemburgisches Leben, da konntest du dich outen. Mhm. Konntest du dich für in deinem südafrikanischen Leben, gab es da auch die Möglichkeit für dich, dich zu outen?
Außer meine kleine Schwester habe ich keine gesagt, weil ich da nur in Urlaub war.
Mhm.
Und für mich, für zu sagen, oh, Mutti, ich bin schwul, ist so eine etwas zu erklären, wo ist mein Leid tun. Das hat mich nie leid getan. Mhm. Wenn ich nach Südafrika mit einer Partner war, dann habe ich gesagt, hier ist mein Partner. Mhm. Also wenn die Gelegenheit da war, ich hatte nie belogen, aber ich habe, wenn keine gefragt, dann habe ich nicht gesagt.
Ich habe relativ wenig Wissen über Südafrika. Wie ist so die Situation von Homosexuellen in Südafrika? Wie war die damals, als du so 29 warst, auch wenn du zu dem Zeitpunkt in Luxemburg warst? Und wie ist die heute?
Oh, ein riesiger Unterschied. Als ich aufgewachsen habe, war Südafrika eine sehr konservative Gesellschaft.
Da war auch noch die Apartheid.
Da war noch die Apartheid. Das war der ganzen, alle Leute, die etwas anders war angeschimpft. Und das kommt natürlich vom, wenn eine Gesellschaft so sicher von sich selber sein müssen, dass sie sich rechts halten, dann natürlich alle Außenstehende sind eine Bedrohung. Mhm. Die Situation heute ist komplettes Gegenteil. Als Nelson Mandela der erste schwarze Präsident war, er hatte eine neue Verfassung ausgearbeitet haben. Mhm. Und damals war es der heutige Präsident Ramaphosa, die mitgeholfen hat. Und das ist wahrscheinlich der liberalsten Verfassung überhaupt.
Ist das so?
Ja.
Okay.
Es gibt keine Diskrimination. Natürlich illegal Diskrimination. Das ist nicht mehr möglich. Mhm.
Die Apartheid war bis 1993, richtig?
Ja, 94, die erste schwarze Regierung.
Nach deiner Einschätzung, du bist weiß und bist als Weißer in Südafrika groß geworden. Glaubst du, da gibt es nochmal Unterschiede zwischen weißen queeren Leuten und schwarzen queeren Leuten in Südafrika?
Damals oder heute?
Gern beides.
Damals, also absolut kein Kontakt natürlich. Mhm. Oder außer eventuell in die Großstädte. Aber das war alles verheimlicht. Also war kein Gay-Bars, da war nie, wenn etwas war, dann es war als geheim gehalten. Heute sind die offen und die, ich würde sagen, die homosexuellen Gesellschaft lebt offener und zwischen den Rassen wie die Rest von Südafrika.
Und wie ist das in Luxemburg? Wie ist die Situation von Homosexuellen in Luxemburg? Deiner Einschätzung nach?
Es gibt wenig Diskrimination. Es gibt trotzdem noch, das sind immer Leute, die glauben, sie brauchen ein Feindbild. Mhm. Aber im Allgemeinen ist es absolut akzeptiert. Mhm. Momentan haben wir einen homosexuellen Premierminister, Regierungsleiter. Mhm. Und der zweite ist auch homosexuell.
Hast du das Gefühl, da wurde drüber gesprochen? Hat sich das Land dadurch verändert, dass es jetzt einen schwulen Premierminister gibt?
Ja, ich glaube, die Luxemburger schämen sich nicht. Mhm. Also haben ganz eher stolz, dass sie in die Rechte vom Minoritäten vorreiterisch sind. Mhm.
Wann hattest du denn das erste Mal eine Partnerschaft mit einem Mann?
Also ich war kurz danach, habe ich meinen Mut zusammengerafft und ich war in einer Gay-Bar. Da habe ich einen Mann begegnet mit ganz schönen Augen und ich war mit ihm heim und ja, das war es.
Wo war diese Gay-Bar?
Es war in Luxemburg-Stadt.
Okay, gibt es die immer noch?
Nein, leider gibt es das nicht mehr.
Okay. Und
das hat einen sehr schönen Name. Das war Mike's.
Mike's.
Es war sehr kleines Bar, sehr klein. Mhm. Theke auf der einen Seite, ein paar Tische und Stühle auf die andere.
Da lernt man sich ja wahrscheinlich dann auch zwangsläufig kennen, wenn die Bar so klein ist.
Ja, und das war hauptsächlich Stammkunden. Aber ja, natürlich, du gehst in der Bar, die Leute gucken dich an, aber es war nicht so anschauen, wer ist diese, die kommt.
Gibt es in Lorenzweiler auch eine Gay-Bar?
In Lorenzweil? Mhm. Mit 1200 Leute. Es gibt zwei Bars.
Und einen Headshop. Dein Headshop. Witzigerweise. Ja. Von allen Sachen, die es im Dorf geben könnte, gibt es tatsächlich einen Laden, der Cannabis-Produkte verkauft. Ja. Seit neuestem.
Das stimmt, ja.
Kennst du andere queere Menschen aus Lorenzweiler?
Ja, ich habe sehr gute Freunde aus Südafrika, die ich in Luxemburg kennengelernt hatte. Ein paar. Mhm. Eine von der Betreiber von der Headshop ist auch schwul. Und da gibt es noch ein paar andere. Aber es ist kein Klick, wo wir zusammentreffen. Und es ist wie normal. Du hast Leute, die mit wem du gut zurechtkommst und andere, wie du begegnest, aber nicht mehr.
Genau, das wäre nämlich auch tatsächlich so ein bisschen meine nächste Frage auch gewesen. Hast du irgendwie in Luxemburg und vor allen Dingen in Lorenzweiler irgendwie das Gefühl, dass es so eine Art Community vor Ort gibt? Es wird ja für LGBT-Menschen gerne von so der Community oder verschiedenen Communities gesprochen. Hast du das Gefühl, es gibt eine Community vor Ort?
Überhaupt nicht. Es sind nicht genug Leute. Okay. Zu klein. Also auch nicht in die größere Dörfer oder Städte. Außer Luxemburg-Stadt und im Süden gibt es, in einer der großen gibt es einen Gay-Bar, aber sonst, es ist hauptsächlich in Luxemburg-Stadt. Mhm.
Und wie lernst du denn Männer kennen?
Zufall.
Immer durch Zufall? Mhm.
Ich habe nie, also eigentlich meine Freunde, die in die gleiche Straße wohnen, sie haben mich einmal auf Gay Romeo, sie haben mich überzeugt, ich musste mich da anmelden. Und ich habe die anderen Leute, die vom Luxemburg auf diese Gay Romeo sagt, das interessiert mich nicht, absolut nicht. Ich wollte liebe Leute begegnen und nicht diese getäuschte Sexbegegnungen eingehen. Das hat mich nie interessiert.
Und wo bist du diesen Leuten dann so begegnet?
Bei dem Arbeit, durch meine Arbeit im Theater, durch andere Freunde, wie du normale Leute kennst. Ich habe die nie ausgesucht in einem bestimmten Ort. Nie zu der Gaybar hin, um Leute zu begegnen. Wenn ich dann Gaybar, dann war ich mit Freunden gewesen. Darf eventuell Leute auch getroffen.
Genau, du hast es gerade schon fallen lassen. Theater ist eine deiner großen Leidenschaften.
Das stimmt.
Genau, und da bist du auch sehr engagiert.
Das stimmt.
Und das ist tatsächlich auch das, woher wir uns kennen. Wir kennen uns nämlich über die, jetzt muss ich kurz überlegen, Luxembourg European Annual Theatre Summer School, kurz ja. LEATS.
Ja, ein schrecklicher Name. Aber wenn man auf der Internet sucht, dann hat das alle Wörter, die man braucht.
Genau.
Aber das ist ein furchtbarer Name.
Ja. Ich hab mich gefragt, ob du einen Partner oder einen Menschen, in den du verliebt warst, mal über das Theater in Luxemburg kennengelernt hast. Also weißt du, weil du sagst, du möchtest den Leuten gerne begegnen, das ist so deine Leidenschaft, gab es da mal jemanden?
Ja, zwei Menschen.
Magst du von denen kurz erzählen?
Ja, der erste habe ich habe in deiner kleinen luxemburgischen Theatergruppe gearbeitet. Ich habe damals Beleuchtung gemacht und da war ein Mann, der Kulissen gebaut haben. Und wir sind sehr schnell gute Freunde gewesen. Er war verheiratet. Wir haben uns gegenseitig geliebt, aber nie angefasst. Also es war reine gute Freundschaft und wir haben uns als Menschen geliebt. Mhm.
Und die andere Person?
Die andere Person war als Schauspieler aufgetaucht. Und ich habe ihn geliebt. Er war mit einer Frau zusammen. Ich glaube, er ist auch homosexuell geneigt, sonst hat es nicht funktioniert. Und wir sind noch immer Freunde.
Okay.
Noch, ich würde sagen, wir haben uns kurz angefasst. Mhm.
Ich habe mich gefragt, warum hast du dich dazu entschlossen, nach Lorenzweiler zu ziehen? Was hat dich da hingeholt?
Ich war 10 Jahre vor der Rente und lebte immer in einem Appartement in Luxemburg-Stadt. Wollte aber ein kleines Garten haben. Mhm. Aber ein kleines Garten kommt nicht ohne kleines Haus. Mhm. Dann habe ich überall gesucht, für was zu kaufen. Im Zentrum und Gebiet Lorenzweiler war alles viel zu schrecklich teuer. Dann habe ich im Süden geschaut. Ich wollte irgendwo, wo ich eine gute Bahn- oder Busverbindung hatte, dass ich meinen Wagen nicht brauchte, für arbeiten zu kommen. Und dann habe ich dieses Haus in Lorenzweiler gefunden. Und das hat ein relativ großes, also nicht Garten, aber der Gelände.
Es ist noch mehr als ein Garten.
Es ist mehr als ein Garten.
Ja. Und mit diesem Garten hast du ja auch ein paar Pläne im Hinterkopf, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, im Anfang, das war nur Garten. Ich musste das Gras mähen, ich musste Unkraut raus. Also nur Wartung eigentlich. Aber ich habe mich so in der Gartenarbeit eingearbeitet. Ich liebe es. Mhm. Dann hat der Umbau vom Haus etwas in den Hintergrund gerutscht. Da gibt es ein sehr schönes Haus in Luxemburg, die als Senioren Wohngemeinschaft um und angebaut wird. Und da habe ich mich interessiert. Schlussendlich ist das Projekt nicht für mich. Aber ich habe gedacht, auf meinem großen Grundstück könnte ich auch sowas machen lassen.
Ein Wohnprojekt.
Ein Wohnprojekt für Senioren.
Was wäre dir dabei wichtig bei diesem Wohnprojekt?
Ein Privatsphäre, mhm. Gemeinschaftssphäre und ein gewollte Zusammenleben, mhm. aber mit jedem, wo sie sich zurückziehen könnten. Mhm. Also klein, kein Luxus, aber ein Gesellschaftsgefühl.
An wie viele Menschen denkst du da ungefähr? Was wäre für dich eine gute Größe, um mit anderen Leuten zusammenzuleben?
Wahrscheinlich so 10 bis 15 Leute. Ich kann mich kaum vorstellen, mit so vielen Leuten, ich habe immer alleine gewohnt oder fast immer, um meinen Wohnraum zu teilen, das wird sehr schwer sein. Aber ich glaube, die Notwendigkeit für Wohnraum und Zusammenleben, mhm. was sonst die einzige andere Möglichkeit, du gehst in ein Altersheim. Mhm. Und viele Leute wollen diese nicht, weil das ist wirklich ein Altersheim mit Flur und Zimmer auf beide Seiten. Das ist nicht kein angenehmes Wohnverhältnis.
Und du machst dir da jetzt Gedanken drüber, weil du, wie alt bist du gerade?
66.
Okay. Und du lebst gerade alleine?
Ja.
Genau. Und du würdest das gerne ändern?
Nein, ich lebe ganz gerne alleine. Mhm. aber ich wollte die Gelegenheit benutzen. Irgendwann würde ich nicht alleine zurechtkommen. Mhm. Aber ich wollte nicht dein Altes haben. Ich wollte lieber eine andere Wohnform, die etwas besser anpasst, mhm. Wenn man älterer wird.
Ich habe mich noch gefragt, was ist für dich das Beste daran, nicht mitten in der Stadt zu leben, sondern eher in einem ländlichen Gebiet zu leben?
Nah bei der Natur, wenig Verkehr, also in Verhältnisweise.
Trotz der Autobahn, wo Lorenzweiler ja, die erste Abfahrt ist?
Ja, aber es geht vorbei. Ich bin weit weg genug, mhm. dass es keinen stört. Und ich lebe in einer kleinen Nebenstraße.
Hast du jemals darüber nachgedacht, zurück nach Südafrika zu gehen?
Ja, aber das wollte ich nicht.
Warum nicht?
Ich lebte so lange in Luxemburg. Ich bin mittlerweile Luxemburger Staat. Da habe ich luxemburgische Staatsangehörigkeit. Meine Freundeskreis sind hier. Ich habe nur Familie in Südafrika, aber das ist nicht genug.
In Südafrika, hast du da auf dem Land gelebt? Und inwiefern unterscheidet sich das von deiner Vorstellung vom Land in Luxemburg?
Also erstmal, Südafrika ist viel größer. Man kann hunderte Kilometer fahren vom Dorf zum Dorf und dazwischen ist nichts, außer ein paar Bauern. Mhm. Aber die meisten Leute in die Ballungsgebiete, ja, und Auf dem Land, aber trotzdem, die Dörfer sind relativ weit auseinander, also viel mehr isoliert. Als ich groß gewachsen habe, also bis 11 Jahren, das war ein kleines Stadt. Und dann sind wir zurück nach Südafrika gewohnt, ist auch eine relativ kleine Stadt. Und dann sind wir mit, wenn ich 13, auf ein sehr kleines Dorf. Es hat vielleicht 80 Häuser.
Okay.
Im Dorf. Und dann in die schwarze Dorf, die über den Hügel lag, dass man die von der weißen Dorf nicht sehen könnte, war bestimmt vielleicht 200. Also ein sehr kleines Nest. Und da war ich in die Sekundärschule und musste ins Internat, weil es gab keine andere Möglichkeit.
Mhm.
Es war auch ein relativ kleines Dorf.
Genau, und weil es ja noch die Zeit der Apartheid war, heißt das, du bist auch nur unter weißen Leuten groß geworden.
Ja, natürlich.
Ja.
Man hat nie darüber gedacht, aber natürlich.
Ja, ich frage das, weil ich das weiß, dass es das gab, aber ich mir das so schwer vorstellen kann, dass so eine Gesellschaft so krass gespalten ist, sowohl in den Köpfen als ja auch scheinbar wirklich komplett in den Institutionen und geografisch.
Mhm. Es war alles getrennt. Die Postämter hatten 2 Türen und 2 Abteilungen, die Bänke, alle öffentliche. Die öffentliche Grünanlage, die Parken in die Stadt, war zuerst für Schwarze verboten. Aber dann kam das Problem, weil sehr viele weiße Familien mit Kindern hatten eine schwarze Frau, eine schwarze Nanny. Sie könnte dann nicht in den Park. Dann haben sie es geändert. Sie könnten rein, aber sie dürfen nicht auf die Bänke setzen. Dann war die Bänke mit einem Schild für kein Nicht-Weißer. Aber dann saßen sie auf dem Gras. Das war schrecklich. Dann haben sie Bänke für Schwarzen zugelassen. Und so ging es. Diese Blödsinn, wo das immer Lösungen gesucht hatten, um die Rassen zu trennen, aber das konnte in Dauer nicht halten.
Mhm.
Da war ein Fall von einem Großgebäude in Kapstadt, wo dann Schwarzen angefangen hatten mitzuarbeiten, als mit den Weißen, mit Krawatt und alles. Mhm. Also, aber die Aufzüge war getrennt. Da war ein Aufzug war für Güter und Nicht-Weiße.
Mhm.
Das war zu klein, dafür viel mehr Schwarze kommen. Sie haben angefangen, die weiße Aufzüge zu benutzen oder die Aufzüge, die nicht als Nicht-Weiße für denen gehalten. Da war Beschwerden.
Mhm. Dann, kleiner Rosa Parks-Moment quasi.
Ja. Und dann haben die Verwaltung die Schilder einfach weggenommen. Da war kein Aufzug für Nicht-Weiße mehr reserviert.
Okay.
Dann war das Problem gelöst.
Ja, krass. Ich finde das sehr schwer vorstellbar. Mhm. So auch von einem Bewusstsein, dass ja Rassismus ein riesengroßes strukturelles und institutionelles Problem ist, was es in Europa und auch mitten in Deutschland gibt. Aber genau, es fällt mir einfach extrem schwer, mir das vorzustellen.
Ja.
Und dann hast du, ja?
Nein, wenn man dieses System groß gewachsen ist, man denkt nicht darüber, dass man akzeptiert, es ist einfach so.
Mhm.
Man muss warten, bis die Augen geöffnet sind.
Mhm.
Und dann sieht man, das ist wirklich krass.
Ja.
Da müssen wir was tun.
Ich erinnere mich ich komme ja aus Ostdeutschland und ich erinnere mich, dass es für meine Familie ein riesengroßer Moment war, also zumindest so, wie es mir erzählt wurde, als 1989 die Mauer gefallen ist und als dann 1990 die Wiedervereinigung war. Und ich weiß noch, alle aus meiner Familie können sich tatsächlich sehr gut daran erinnern, was sie im November 89 gemacht haben. Genau. Da habe ich mich gefragt, Wie war das für dich und deine Familie, als dann die Apartheid 93, 94 abgeschafft wurde? Kannst du dich dran erinnern, als quasi das neue System verkündet wurde, was du da gemacht hast? Kannst du dich dran erinnern, wie deine Familie darauf reagiert hat, wie dein Umfeld darauf reagiert hat?
Also es war eine langsame Prozedur von dem Moment. Also ich glaube, dass der stärkste Moment war, wenn Nelson Mandela vom Gefängnis befreit war. Mhm. Das war einfach so emotionell eine Öffnung, das war wirklich toll. Mhm. Habe ich auf Fernseher geschaut, weil ich in Luxemburg war. Das war, glaube ich, 92.
Mhm. In Robben Island, oder?
Nein, er war schon von Robben Island nach einem Gefängnis in Cape Town. Mhm. Außerhalb von der Stadt, in einem sehr, sehr schönen Ort. Und nebenan von diesem Polsmoor-Gefängnis ist ein Gebiet, die sehr, sehr teuer ist.
Okay.
Also die Gegensätze vom Polsmoor. Er ist dahin gebracht worden, weil die weiße Regierung hat irgendeine gesucht, die als Gesprächspartner. Mhm. Weil der Wandel war im Gang und sie haben Wege gesucht. Und Mandela durch seine Position, er war sehr bekannt, hat sehr großen Aufschluss der Prozedur mit ihnen angefangen. Und als er vom Gefängnis rauskam, er konnte seine Frau Winnie erstmal seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, begegnen. Und sie sind zusammen sie hat ihn auf dem den Tor zum Gefängnis begegnet. Sie sind dann freier Mensch. Er ist als freier Mensch rausgekommen.
Mhm. Weißt du noch, wie deine Familie darauf reagiert hat?
Nein, weil wir waren nicht zusammen.
Ach so.
Aber ich glaube, sie hatten das alle auch begrüßt. Mhm. Meine Eltern, ich kann dir sagen, die waren Rassisten. Meine ältere Schwester war auch Rassist, aber nicht, weil sie das gewollt haben, aber weil sie nie anders gekannt. Und als ich zurückkam und sagen, aufgepasst, du darfst nicht das sagen, du musst hier. Langsam sind sie auch aufgeklärt geworden. Nicht bloß mir alleine, die Gesellschaft wandeln. Und sie haben sich auch dementsprechend geändert.
Mhm. So ein Wandel braucht ja auch jede Menge Zeit.
Mhm. Und ich glaube, sie haben das auch begrüßt, dass der Mandela befreit war.
Mhm. John, wenn du dir 3 Dinge wünschen könntest für deine Zukunft?
Dass ich etwas mit meiner Theaterarbeit erreichen können. Das zweite war, dass ich gern mein Haus fertig machen oder umbauen lassen als Senioren-WG. Mhm. Und das dritte war, dass ich einen Partner finden würde.
Mhm. Wenn du an andere queere Menschen in Luxemburg denkst, welche 3 Dinge würdest du dir für queeres Leben in Luxemburg noch wünschen?
Ich bin so wirklich am Rand von der queeren Gesellschaft in Luxemburg. Was ich wünschen werde, es ist eher als Individuellen, und das ist in meinem Fall, weil ich in einer Gesellschaft aufgewachsen war, wo queere Leute so als beschimpft war, dann habe ich mein ganzes Wesen so angewandert, dass ich mich nicht erkennen könnten. Und ich glaube, Leute, die in diesem System aufgewachsen waren, und das ist auch in Europa der Fall, dass sie sind trotzdem noch gefangen, in meiner Hinsicht, auch wenn das akzeptiert ist und offen, aber in die eigene die eigene Gedanken, wie man umgeht. Man hat die Freiheit nicht. Ich würde auch vielleicht noch etwas sagen.
Ja.
Wenn ich zurückkommen könnten, neuer Anfang, würde ich meine Homosexualität nicht ändern wollen. Ich bin ganz gern homosexuell.
Ich muss gestehen, als ich John in Lorenzweiler besucht habe, war ich schon ein bisschen neidisch. John hat ein wunderschönes Haus mit viel Platz, jeder Menge Grün und Ruhe. Und dennoch scheint in Luxemburg alles so schnell erreichbar. Obwohl ich auch extrem gern alleine lebe, hat mich sein Vorhaben mit dem Wohnprojekt sehr angesprochen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an dich, John, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast. Auch jene aus Südafrika, die mir zum Teil so unvorstellbar vorkommen. Diese Episode liegt mir übrigens ganz besonders am Herzen. Denn John war mein allererster Interviewgast. Damals, als ich noch überhaupt keine Ahnung hatte, ob ich Somewhere Over the Hay Bale überhaupt machen möchte und wohin die Reise eigentlich geht. Danke für dein Vertrauen, John. Es gibt übrigens gleich noch ein After-Credit-Gimmick, also bleibt gerne dran. Das war Somewhere Over the Hay Bale. Ihr findet mich auf Spotify, Apple Podcast und Deezer. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gerne. Bis dahin.
Wie kann ich auf Luxemburgisch flirten? So ganz stumpfe Flirtsachen.
Ich würde versuchen.
Okay, wie sage ich zum Beispiel, du hast schöne Augen.
Du hast so schön an.
Kann ich dich auf einen Drink einladen?
Kann ich dich etwas anbieten? Willst du etwas trinken? Es gibt einen sehr schönen Satz. Das ist nicht nur, das ist allgemein, wenn man sagt, ich liebe dich. Mhm.
Wie nochmal?
Ich habe dich gern. Ah. Das ist der höchste, was man sagen könnte.
Wirklich?
Ja.
Und gibt es noch eine wortwörtliche Übersetzung von ich liebe dich?
Eigentlich nicht.
Okay, ja. Also
ich hu dich gern.
Okay, das klingt ziemlich süß.
Es ist sehr süß. Es ist sehr landlich.